Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Klassiker werden ist nicht leicht. Klassiker bleiben und das auf Lebenszeit zuweilen sehr schwer. Aber nicht für Johann Carl Wetzel. Er wird seit Jahrhunderten als wilder, ungebärdiger Zeitgenosse von Wieland, Goethe und Schiller wiederentdeckt und ist es leid. Er will raus aus den gähnend langweiligen Ruhmeshallen der Klassiker. Johann Carl Wetzel ruft das Gericht für Unsterblichkeitsrevision und verwandte Ruhmesangelegenheiten an.
Das hohe elysische Gericht bittet die versammelten Damen und Herren, Platz zu nehmen. Auf die Plätze bitte! Auf die Plätze! Es folgt die Fortsetzung des Revisionsverfahrens Wetzel gegen den Rest der Welt.
Ist er noch frei?
Setzen! Ich bitte die Herrschaften, sich zu setzen und sich dann bei Einzug des Gerichtes zu erheben. Meine Damen und Herren, erheben Sie sich bitte von Ihren Plätzen. Das höchste Gericht für Unsterblichkeitsrevision und verwandte Ruhmesangelegenheiten ruft auf zum Fall Johann Carl Wetzel gegen Schmidt. Nun bitte ich wieder Platz zu nehmen und bitte um Stille. Ruhe bitte.
Ich will ins Freie. Johann Carl Wetzels vergeblicher Versuch, vergessen zu werden.
Ruhe.
Ein Hörstück von Wolfgang Hörner.
Das Gericht erklärt den Fall für eröffnet. Herr Johann Carl Wetzel, wir kennen uns bereits, sattsam. Herr Arno Schmidt, ich trage den Fall nochmals vor. Im Rahmen der Jubiläumsrevisionen, also der 100., 200. oder mehr 100-jährigen nachmortalen Anwesenheit in den Ruhmeshallen der Unsterblichkeit, hat jeder Insasse das Recht, eine Überprüfung seines Status zu beantragen und kann auf Freispruch von der Unsterblichkeit plädieren. Das Faktum weitgehenden Vergessenseins freilich ist Voraussetzung für die Entlassung und muss gerichtsfest nachgewiesen werden. Oben genannter Johann Carl Wetzel hat nun eine ganze Reihe von Nebenverfahren gegen die Geburtsstadt, gegen Germanistenverbände, Verfasser von Literaturgeschichten, einzelne Verlage, Herausgeber und so weiter eröffnet. Besonders aber ein Hauptverfahren gegen Sie, Herr Schmidt. Herr Wetzel will und kann zwar seinen in diversen Regionen deutscher Zunge zweifellos vorhandenen und in den letzten 50 Jahren erheblich gemehrten Nachruhm nicht abstreiten, behauptet jedoch, dieser sei nicht auf Grundlage seines Werkes entstanden und auch nicht auf Grundlage seines Lebens, sondern aufgrund einer faktisch völlig falschen Darstellung derselben, die ihn als genialischen, wahnsinnig gewordenen Radikalmisanthropen und damit besonders interessant erscheinen lassen.
Oh, das ist doch nicht möglich.
Und zu dieser Darstellung sollen Sie, Herr Arno Schmidt, maßgeblich, ja zuvörderst beigetragen haben. Kläger Wetzel gibt nun zwar auch zu, dass seine 8 Romane, 14 Dramen, zahlreichen Erzählungen sowie seine philosophischen, psychologischen, pädagogischen und kritischen Werke nicht unbekannt seien, die meisten aber in Buchform vergriffen. Bis auf eine unvollständige wissenschaftliche und damit nicht ruhmrelevante Werkausgabe. Und er behauptet zudem, dass auch diese verstreuten Publikationen nur aufgrund der verleumderischen Darstellung ihrerseits, Herr Schmidt, angefertigt worden sein sollen und somit nicht seinem, sondern ihrem Unsterblichkeitskonto angelastet werden müssten. Herr Wetzel streitet also, ein höchst ungewöhnlicher, aber interessanter Fall, jede eigene Verantwortung für den Unsterblichkeitsstatus ab und macht dafür vor allem Sie, Herr Schmidt, verantwortlich. Als Beweisstücke legt er vor, Ihren Radio-Essay Belphegor oder Wie ich euch hasse, Ihren Radio-Essay vom Grinsen des Weisen über Karl Philipp Moritz, in dem auch er, Johann Carl Wetzel, eine wichtige Rolle spielt. Und Ihren in Schriftform verbreiteten Essay Tina oder über die Unsterblichkeit, in dem die Ödnis und unendliche Langeweile in der Ewigkeit schon eingehend und detailreich beschrieben wird. Noch kurz einige Bemerkungen zum Verfahrensablauf. Aufgrund der unglaublichen Zahl der Anträge darf die Dauer des Prozesses 30 Minuten nicht überschreiten. Fassen Sie sich also bitte kurz, meine Herren. Verzichten Sie, Herr Wetzel, auf cholerische Ausfälle und verzichten Sie, Herr Schmidt, auf Ihre aktenkundig rechthaberische Kleinkrämerei. Eben diese Schrullen haben Sie beide ja hierher gewissermaßen in Teufelsküche gebracht. So, Sie dürfen sich nun zu den Vorwürfen äußern, Herr Schmidt. Wo ist eigentlich Herr Schmidt?
Euer Ehren gestatten, Herr Karl Georg von Marsten vertritt Herrn Schmidt. Herr Schmidt hat sich der Vorladung verweigert. Er hat sich in eine Höhle verbarrikadiert. Und die Anstaltsleitung hat daraufhin Herrn von Marsten die Vertretung Herrn Schmidts zugewiesen.
Und dies zu Recht, Euer Ehren. Denn Hand aufs Herz. Ich kenne mich in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts ohnehin erheblich besser aus als Herr Schmidt. Meine Freunde nannten mich den grundgescheuten Antiquarius. Und ich bin der erste Wetzel-Wiederentdecker.
Euer Ehren, das ist unfair. Ich beantrage Ausschluss des Vertreters wegen Befangenheit. Der ist ja belastet. Der wollte sich auf meinem Rücken einen großen Namen machen. Das Germanistenpack haben wir doch gerade erst rausgeklappt.
Herr Wetzel, bitte mäßigen Sie sich. Ihre cholerischen Anfälle haben schon die letzten Verfahren unstatthaft verlängert. Seien Sie froh, dass wir Ihnen all diese Verfahren ermöglichen. Schließlich ist es nicht selbstverständlich, dass jemand alle Biographen, alle Verleger, alle Germanisten, die sich je mit ihm beschäftigt haben, und dazu nun noch Herrn Schmidt anklagen darf. Wir machen das nur, weil wir vorher schon ähnliche Anschuldigungen gegen Herrn Schmidt hatten.
Ja.
Herr von Maaßen, ich bitte Sie fortzufahren.
Wertes Gericht, aus Herrn Wetzels Invektiven spricht sein schlechtes Gewissen. Nicht Herr Schmidt, sondern ich habe seine aufsehenerregenden Schriften wiederentdeckt. Und zwar schon 1919, zu einer Zeit, als Herr Schmidt noch nicht mal auf die Schule ging. Zudem habe ich nicht nur Fachartikel über Johann Karl Wetzel geschrieben, sondern vor allem den Roman Hermann und Ulrike aus dem Schutte der zeitgenössischen Literatur hervorgezogen, in dem er begraben lag.
Wofür du noch heute verflucht sein mögest.
Und ich habe ihm in der Einleitung den Rang zugewiesen, den er wirklich verdient. Ich zitiere: Ein Meisterwerk der deutschen Erzählkunst, den hervorragendsten Romanen der Weltliteratur an die Seite zu stellen. Herr Richter, das ist ein Roman, der der Unsterblichkeit in jeder Hinsicht wert ist. Ein drittes Glanzstück des deutschen Bildungsromans neben Wielands Agathon und Goethes Wilhelm Meister. Voll grimmer Ironie, voller bis dato unbekannt detailgenauer Schilderung des Lebens, voller bissigster Seitenhiebe auf bornierte Städter, Höflinge und Fürsten. Dazu ein schonungsloses Bild der Armut auf dem Lande. Ein großes Gesellschaftspanorama, dessen bürgerlicher Held nach vielen Bewährungsproben und Prüfungen, nach Fehlern, Elend und Verzweiflung seine adelige Jugendgeliebte, die zweite Titelheldin des Romans, heiraten kann. Und dazu noch als Regierungsrat ein Land korrupten Höflingen entreißt und weise reformiert. Der erste große, komische Roman Deutschlands, ein erstaunlich undogmatisches und ambitioniertes Buch, das seinesgleichen in der deutschen Literatur nicht hat.
Ja. Erstens haben schon mehrere Kenner darauf hingewiesen, dass sie heillos übertrieben haben. In der deutschen Literatur war das recht neu, zugegeben. Aber ich habe mich ja immer fleißig bei den Ausländern bedient, die die Deutschen eh viel lieber lasen als ihr eigenes Zeug. Bei Lord Stern, Henry Fielding, Jonathan Swift und Voltaire, alles abgekupfert. Und schon Jean-Paul hat bemerkt, dass die komischen Stellen etwas gezwungen und das Ganze viel zu lang ist. Vor allem aber zweitens, welches Ergebnis hatte denn Ihre Edition? Ein paar Magisterarbeiten, ein paar Promotionen. Damals wurden Entdeckungen doch am laufenden Meter gedruckt und gelesen hat sie keiner. Goethe, Schiller, Schiller, Goethe, das wollten die Leute haben, sonst nichts. Als ich wegen ihrer Ausgabe hier eingeliefert wurde, meinte der Türsteher, er müsse das Tor gar nicht erst schließen, so schnell sei man wegen sowas wieder draußen. Was ich damals ja fast bedauerte. Nachdem dieser Schmidt dann aber seine Lügenwerke gesendet hatte, Wurde es wirklich ernst?
Meine Herren, die Zeit drängt. Die Mittagspause und das nächste Verfahren warten. Herr von Maaßen, die Lagerbücher konstatieren eine verschwindend geringe Verbreitung der Wetzelschen Werke bis in die 50er Jahre hinein. Ohne den Wert Ihrer Edition schmälern zu wollen, gehen Sie doch bitte davon aus, dass Ihre zweifellos prächtig gebundene Ausgabe ungelesen im Regal von Sammlern verschwand und nur von Spezialisten wahrgenommen wurde.
Also,
Zurück zur Sache.
Also, Herr Wetzel, selbst wenn wir annehmen, nicht die große Schar derer, die die Literatur wahrhaft lieben, nur der nicht allzu weite Kreis meinungsführender Geister habe sie durch meine Edition wiederentdeckt.
Fachidioten, sonst keiner!
Herr Wetzel, ich bitte um Ruhe.
Selbst also dies angenommen, wäre ja noch immer zu erweisen, dass Ihr Werk weder interessant genug ist, nach dem Anstoß durch mich oder auch durch Herrn Schmidt auf eigenen Füßen weiterzuleben, und dass Herrn Schmidts Angaben über Sie wirklich so falsch waren, wie Sie behaupten. Fangen wir doch damit mal an. Sie behaupten einerseits, Schmidts biografische Angaben über Sie seien plagiiert und sensationsheischend aufpoliert. Andererseits, Ihr 1776 erstmals erschienener Roman Belphegor, inzwischen, Herr Richter, 5-mal allein in Einzelausgaben wieder aufgelegt, sei keinesfalls das dritte große Buch des Welt-, Gott- und Menschenhasses neben Swifts Gulliver und Voltaires Candide, als dass es Schmidt berühmt gemacht hat. Also, zur Biografie. Was soll an dem, was Schmidt sagt, so falsch sein? Dazu habe ich, Herr Richter, ja ein Beweisstück vorgelegt.
Herr Gerichtsdiener, darf ich um Abspielen des betreffenden Auszugs des sogenannten Radio-Essays von Herrn Arno Schmidt mit dem Titel »Vom Grinsen des Weisen« aus dem Jahr 1957 bitten?
Johann Karl Wetzel, geboren 1747 zu Sondershausen, Autor des Hermann, der Wilhelmine Arendt, des rasenden Belphegor. Weh mir, dass ich ein Deutscher bin, denn ich muss seinen Namen erst erläutern. Er hatte die unglückliche Idee, dass er von keinem Menschen, von keinem Vorurteil abhängen wollte, wie schöne Anerbietungen man ihm auch von verschiedenen Seiten getan hat. 1786 kehrte er ernüchtert von Wien zurück. In der Tasche 220 Taler. Er setzte sich an den groben Holztisch der elterlichen Hütte und teilte die lächerliche Summe ein auf 10 Jahre. Das ergab pro Monat 18 D-Mark. Von nun an lebte er völlig einsam, floh die Spur alles dessen, was Mensch heißt, ging nie bei Tag aus, durchstreifte von Einbruch der Nacht bis zum Morgengrauen die Wälder, genoss nichts als dünnen Eichelkaffee und Pellkartoffeln. Da er noch länger lebte, als er gefürchtet hatte, erbarte sich seiner schließlich der Hof von Schwarzburg-Sondershausen und ließ ihm täglich 5 Groschen reichen. Er hinterließ einen hohen Stoß Papier mit der Aufschrift »Opera de Wetzelli«. Das wäre allerdings allzu einfach, jenen als schlichtweg verrückt abzutun. Ich wiederhole: Wer in Deutschland den Belphegor kennt, es werden hoffentlich immerhin noch 3 Mann die Hand heben, wird anders urteilen. Es handelt sich vielmehr um ein nicht seltenes literarisches Phänomen. Die Schreckensmänner.
Ja, das war aus einer etwas, sagen wir mal, menschenscheuen und ungepflegten Phase meines Lebens. Sowas hat doch jeder mal. Jeder zieht sich kurz zurück, wenn alles nicht so klappt, wie man es sich vorstellt. Aber so war ich nicht. Ich war zwischenzeitlich etwas nachlässig gekleidet im ewig gleichen Rock. Ich hatte ja kein Geld, aber zerlumpt nie. Herr Schmidt hat hier aus völlig zweifelhaften Quellen, der Herr möge diese Sensationsschmierer verfluchen, das Schlimmste zusammengeknittert und das Ganze noch nach eigenem Gusto ausgemalt.
Herr Wetzel, Sie haben sich nicht kurz zurückgezogen. Sie haben in Leipzig studiert, waren Hofmeister, haben als einer der ersten freien Schriftsteller Deutschlands 15 Jahre lang geschrieben, auf großem Fuß gelebt in den Weltstädten Leipzig, Wien und Berlin. Sie sind weit gereist, haben mit den geistigen Größen ihrer Zeit korrespondiert, sich gar mit Königen angelegt. Und dann vegetieren Sie über 30 Jahre lang bis zum Lebensende in diesem, Sie entschuldigen, Popelnest Sondershausen vor sich hin, sprechen mit niemandem, lassen keinen ins Zimmer, beschimpfen Leute, die Ihnen Gutes wollen und veröffentlichen keine Zeile mehr. Herr Wetzel, das ist nicht sich kurz zurückziehen. Für so ein Ende haben hier schon ganz andere unsterbenslänglich aufgebrummt bekommen. Hölderlin, Lenz, Walser. Die kommen doch aus gutem Grund hier nie mehr raus. Nichts liebt man auf der Erde mehr als wahnsinnig gewordene Dichter.
Wahnsinnig? Nein, wahnsinnig bin ich nie gewesen. Ich war enttäuscht. Enttäuscht über diese Ignoranten, die sich gegen mich verschworen hatten. Über die Kleingläubigen, die Philister, die realitätsblinden Idealisten. Ich gab ihnen Romane, wie man sie von deutscher Hand noch nicht gelesen hatte. Ich gab ihnen einen neuen Begriff des Lustspiels. Ich revolutionierte das Singspiel und die Kritik. Ich machte mich von theologischen Vorurteilen genauso frei wie von aufklärerischen Schönfärbereien. Ich machte als erster klar, dass Moral und Ästhetik nichts gemein haben, dass das Kunstwerk per se nicht moralisch ist. Es ist schön, sonst nichts. Moritz und Schiller kamen lange nach mir. Und ich machte Schluss mit dem Gefasel von der Leib-Seele-Trennung.
Herr Wetzel, Sie waren nicht wahnsinnig? Was sagen Sie denn zu dem Bericht von Becker, der Sie in Sondershausen besuchte, Herr Rechtsgehilfe?
Vor kurzem war es seine Lieblingsbeschäftigung, sich mit halbem Leibe zum Fenster hinauszulegen und fürchterlich zu brüllen oder auf der Trompete zu blasen. Abends um 8 Uhr spielt er auf der Violine und singt dazu. Niemals hat er gelitten, dass sein Ofen geheizt wurde. Und selbst in den strengsten Wintern hat er ohne Feuer immer fortgeschrieben und Musik gemacht.
Halt! Zerren Sie doch diese Sachen nicht wieder ans Licht. Die hatte nicht mal dieser Schmidt erwähnt. Die waren doch schon längst vergessen. Becker ist ein unzuverlässiger Wichtigmacher. Den habe ich eigenhändig rausgeworfen. Und danach hat er dieses Zeug erfunden. Verbittert war ich, natürlich. Wer seine großen Geister nicht erkennt, verdient sie nicht. Freilich wollte ich dem ignoranten Volk zeigen, dass ich nichts mit ihm zu tun hatte. Aber deshalb war ich doch kein Schreckensmann. Ich war vielleicht etwas eigen. Ich wollte mir nicht jede fremde Meinung aufzwängen lassen. So kann man das vielleicht sagen. Immerhin bin ich Musterschüler gewesen. Der Fürstenhof zahlte mir ein Stipendium.
Herr Wetzel, ich darf erinnern. In Ihrem Werk findet sich die schonungsloseste Feudalkritik Deutschlands vor der Französischen Revolution. Und in Hermann und Ulrike haben Sie bis in Details hinein den Sondershäuser Hof beschrieben und aufs Bösartigste karikiert.
Ja, freilich habe ich diese Duodez-Schranzen etwas veralbert. Aber das heißt doch nicht, dass ich nur Feinde gehabt hätte. Zum Geld hatte ich nie ein so verklemmtes Verhältnis wie dieser Herr Schmidt. Wo es herumlag, habe ich es genommen. Und zwar gern. Ich habe viel verdient in Leipzig. Ich habe mich als Unternehmer versucht, eine Erziehungsanstalt für Sprösslinge reicher Eltern wollte ich aufbauen. Mit dem Selbstverlag habe ich experimentiert. Das hat mich freilich ruiniert. Mit der Gründung einer Bank wurde es dann auch nichts. Der einsame, arme Mensch aus dem vierten Stande, den Schmidt aus mir machen wollte, die verbissene, autodidaktische Intelligenzbestie, die sich gegen eine feindliche Umwelt behauptet, die war ich nicht. Ich hatte in Sondershausen berühmte Lehrer. In Leipzig wohnte ich beim berühmtesten Schriftsteller der Zeit, bei Gellert. Später kannte ich alle. Forster, Weiße, Zollikofer, Böttiger, Museus, Moritz, Hamann. Christoph Martin Wieland hat mich protegiert, der wichtigste Drahtzieher der literarischen Szene. Dieser Kleingläubige. Hätte er nur meine Bücher nicht so jämmerlich missverstanden.
Sie haben sich also mit Wieland zerstritten?
Wir hatten kurzzeitig eine kleine Meinungsverschiedenheit über den Belphegor. Ein paar Jahre später hat er in seinem deutschen Merkur dann aber meinen psychologischen Roman Wilhelmine Arendt angezeigt. Einen der ersten seiner Art, von mir selbst verlegt. Auch hier war ich Bahnbrecher.
dass er nach dem Streit nie wieder etwas von Ihnen im deutschen Merkur druckte, dass er Ihren Hermann und Ulrike zwar in einem Brief den besten Roman, den er je gelesen habe, nannte, ihn aber in der eigenen Zeitschrift nie erwähnte, dass er den Roman Belphegor als einen Frevel an der armen Menschheit verdammte, weil dessen menschenfeindliche Theorie aus der menschlichen Natur ein verzogenes, verschrobenes, affenteuerliches Unding gemacht habe. Das stimmt doch, oder?
Ja.
Und dass er dann 1799 einen Spendenaufruf zur Behandlung des wahnsinnigen Wetzel unterstützte, auch?
Ich war nicht wahnsinnig. Ich habe nur ein bisschen so getan, um eine Ruhe zu haben. Weil Leute wie dieser Wieland an meinen Büchern rummeckerten, ohne sie zu verstehen.
Aber Sie kehrten nicht ganz freiwillig zurück nach Sondershausen. Da war die finanzielle Not. Erinnern Sie sich an den Brief, den Sie der berühmten Dessauer Philanthropin, der Mutter aller deutschen Reformschulen, geschrieben haben? Die Pädagogik hatten Sie ja auch mal revolutionieren wollen. Wie Sie dort um eine Stelle flehten, weil Sie Leipzig ganz verlassen wollten, weil, ich zitiere, ich dort keine Ruhe haben kann und Holz und Miete besonders teuer bezahlen muss? Weil Ihre Verleger, ich zitiere, von den hiesigen Zensoren beständig auf die dümmste Weise schikaniert werden?
Manchmal war ich einsam, ja. Und manchmal war es wirklich arg. Aber nie war ich dort so einsam wie hier in der Unsterblichkeit. Lassen Sie mich raus!
Keine Sentimentalitäten, Herr Wetzel, da sind Sie doch nun wahrlich nicht der Mann für. Wieland wirft Ihnen also die menschenfeindliche Theorie des Belphegor vor. Und Sie explodieren wie ein Sprengteufel. Ihre sämtlichen Zensur- und Beleidigungsprozesse will ich gar nicht erwähnen. Sie ziehen sich jahrzehntelang verbittert vor der Welt zurück. Und nun zeihen Sie Herrn Schmidt der Lüge, wenn er den Belphegor ein Buch des Gott-, Welt- und Menschenhasses nennt? Mensch Wetzel, den Belphegor! Ein Buch, das mit einem Tritt in den Hintern der Hauptperson beginnt und mit der totalen Desillusionierung des Lesers endet. Sie lassen Ihre Protagonisten, einen unbelehrbaren Naivling, einen skrupellosen Opportunisten, einen gottergebenen Verteidiger der Sinnhaftigkeit der Schöpfung und eine immer dem vielversprechendsten Mann folgende Hetäre von einer Katastrophe in die nächste und von einem Massaker ins andere stürzen. Und jetzt wollen Sie uns erzählen, das seien kleine Kindergeschichten?
Mensch, Maaßen, lesen Sie doch mal richtig. Belphegor zeigt doch nur die eine Seite des menschlichen Wesens. Das schreibe ich doch klar und deutlich in der Vorrede. Und dass ich bald ein Gegenstück liefern werde. Eben, Hermann und Ulrike. Ich wollte eben nicht in dogmatischer Einseitigkeit verharren, wie meine aufklärerischen Zeitgenossen mit ihren moralinsauren Erzählungen vom Guten, Wahren, Schönen. Naja, und die Literaturszene ein wenig aufmischen. Ich war ja jung und brauchte das Geld. Ehrgeizig war ich natürlich auch. Klar, dass ich deshalb erst mal auf die Nachtseite des Menschen hinweisen wollte. Das andere haben ja andere sattsam getan. Aber dieser grauenhafte Schmidt hat das in seinem Radiostück so fürchterlich zusammengeklittert. Belphegors großer Monolog über die Welt- und Gottesverachtung hat er als Fazit ans Ende gesetzt. Der steht mittendrin im Buch und ist nur eine Zwischenstufe in der Welterkenntnis des Helden.
Aber, Herr Wetzel, dafür sollten Sie ihm doch dankbar sein. Er hat Ihr viel zu langes Buch auf das Wesentliche zusammengestrichen, hat die endlosen Wiederholungen getilgt, hat aus Ihrer Theorieblase Kunst gemacht. Literatur, die Menschheit nicht vergessen wird.
Aber sie soll es doch vergessen, die Menschheit. Ich bin der Chimäre des Ruhms hinterhergerannt, mein Leben lang. Ich habe mich zum Gefangenen meines unmäßigen Ehrgeizes gemacht. Ich war stolz gebläht, als ich hier ankam, vor 180 Jahren, zu Wieland, zu Goethe, in die Unsterblichkeit, zu diesen alten gelangweilten Knochen, in diese entsetzliche leere Ödnis. Ausgerechnet wegen Belphegor, wo mir andere Bücher doch so viel wichtiger waren. Hören Sie, ich will nicht Gefangener dieses falschen Ruhms bleiben. Ich will vergessen werden. Ich will sterben können. Ich will ins Freie.
Das müssen Sie sich verdienen, Herr Wetzel. Das wollen hier ja alle.
Herr von Maaßen hat, scheint mir, mit seinem Einwurf zwar ziemlich klar gemacht, dass wir Ihrer Klage nachkommen und den Nachruhm dieses Belfegor-Romans fürderhin auf Schmidts Konto setzen. Aber wie sieht es denn mit den anderen Büchern aus? Zum Beispiel Tobias Knaut, der Weise, sonst der Stammler genannt. 1773 bis 1776 erschienen.
Einmalig in der deutschen Literaturgeschichte. Die knorrig-groteske Geschichte des durch Armut, Vernachlässigung und eine erbarmungslose Umwelt zum gefühllos unempfindlichen Klotz verkrümmten Stammlers Tobias Knaut, der als Stoiker durch die Welt zieht und bei jedem Schicksalsschlag den Buckel nur noch ein bisschen krummer macht. Das Buch, obwohl Debüt, fand heftige Beachtung. Einige schrieben das Werk sogar Wieland oder Herder zu. Bei dem berüchtigsten Geheimbund der Zeit, den Illuminaten, stand es als eines der ganz wenigen zeitgenössischen Bücher auf der Pflichtlektüreliste. Und das hatte seinen Grund. Schließlich spiegelt die Geschichte illusionslos und höchst detailgenau Denkmodelle, Charaktere und Lebensformen der Zeit.
Das war doch aber schon alles längst vergessen.
Bisher zweimal wieder aufgelegt. Neue Ausgabe in Vorbereitung.
Die Zeit wird knapp, das Mittagessen. Deshalb Wetzels weiteres Werk kurz zusammengefasst. Wilhelmine Arendt, ein psychologischer Roman. Kakerlak, Deutschlands erster Faustroman. Verserzählungen, Gedichte, philosophische, Literatur- und sprachkritische Essays. Übersetzungen, der Versuch eines...
Und Wetzel, ich habe nachgeforscht, Schmidt kannte davon nichts. Hatte keine Zeile davon gelesen. Zitiert nirgends daraus. Spielt nirgendwo darauf an. Fehlanzeige. Und Ihre Werke wurden in der DDR zuerst wieder gedruckt, wo Schmidts Essay nie gesendet wurde, wo er nicht gedruckt wurde. In der Ausgabe ausgewählter Radioessays, die es in der DDR erst 1982 gab, war das Wetzel-Stück nicht drin. Wetzel, Sie Unsterblicher, geben Sie auf.
Aber ich habe doch kein einziges ganz großes Werk hinterlassen. Überall nur Blitze des Genies. Unter Schott und Unrat. Gelungene Stellen neben Ungelenken. Ich weiß es doch nun langsam selbst. Meine revolutionäre Forderung nach dem Kunstwerk, um des Kunstwerks willen, nach dem bedingungslosen ästhetischen Ganzen, wie ich es nannte, ich habe es selbst nie hingekriegt.
Mein Gott, Wetzel, als ob das Sie retten könnte. Sie kommen ja immer noch nicht von Ihren falschen Maßstäben los. Nicht nur die ganz Großen müssen hier unten bleiben. Dante, Shakespeare, Goethe, Joyce und Co. Ich lese Ihnen mal einige Sätze über Sie aus den letzten Jahren vor. Heute ist Wetzel kein Geheimtipp mehr. Oder Deutschlands schärfster Adelskritiker, hemmungslosester Kirchenfeind und einer der ersten Feministen. Dazu der vielleicht provokanteste Literaturkritiker zwischen Lessing und Schlegel, einer der begabtesten Essayisten und Romanciers aus Deutschlands großer Zeit, dem 18. Jahrhundert. Oder ihm kommt eine Aufmerksamkeit zu, die derjenigen für seine Zeitgenossen Lenz, Lichtenberg, Moritz oder Jean-Paul kaum nachsteht. Die sitzen ja auch alle hier.
Meine Damen und Herren, die Zeit drängt und ich glaube, das genügt. Fassen wir zusammen. Johann Karl Wetzel kann zwar grobe Entstellungen Arno Schmidts bezüglich seiner Biografie nachweisen, keinesfalls kann die Rezeption seiner Bücher aber nur auf Schmidt zurückgeführt werden. Der Antrag Wetzels auf Entlassung aus der Unsterblichkeit ist damit abgelehnt.
Oh nein.
Das nächste Revisionsverfahren kann erst in 100 Jahren beantragt werden.
Ich will ins Freie. Johann Karl Wetzels vergeblicher Versuch, vergessen zu werden. Ein Hörstück von Wolfgang Hörner. Mit Wilfried Hochholdinger, Wolfgang Kondrus, Frank Arnold und Friedhelm Ptock. Ton Jan Fraune. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Jörg Plath.
Gehen wir zum Mittagessen, meine Damen und Herren. Ich denke, jetzt wollen wir alle dasselbe. Wir wollen ins Freie.